Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit. Heute Industrialisierung auf Venezianisch. Der Streik der Glasperlenzieher.
Gondola, gondola, signori, forza, andiamo, che sono le ultime. Andiamo, gondola.
Andiamo con la gondola, signori. Gondola, gondola, faccia pensare. Gondola.
Suchen Sie Venedig, solange es die Stadt noch gibt.
Nein, tun Sie es besser nicht. Venedig ist noch immer ein Traumziel von Verliebten. Doch jenseits des Aqua Alta, des Hochwassers, das mehrmals im Jahr die Fundamente der Lagunenstadt angreift, ist es der millionenstarke Massentourismus, der die Stadt überflutet und zu ersticken droht. Trotzdem dominiert eine romantisierende Vorstellung von Venedig, ein Bild, mit dem die Seerepublik sich spätestens seit ihrem politischen Niedergang im 18. Jahrhundert selbst verkauft.
Im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert setzte sich dieser Trend zur Verklärung und Romantisierung fort, wovon, um ein besonders anschauliches Beispiel herauszugreifen, insbesondere die Glasperlenzieherinnen des Arbeiterstadtteils Castello ein Lied singen konnten.
Siamo tutte in piraresse, siamo qua di vita piene, tutto fuoco ne viene, corre il sangue veneziano.
Fotografen, Journalisten, Bildungsreisende und Touristen prägten das folkloristische Image Venedigs durch ihr großes Interesse an den Glasperlenzieherinnen. Bis in die 1950er Jahre zogen diese in Heimarbeit tätigen Arbeiterinnen die winzigen Glasperlen für ein ausschließlich bürgerliches Klientel auf Fäden auf. Die in den Gassen arbeitenden Frauen galten als ein schmückendes, dekoratives Element im malerischen Venedigbild. Die Glasperlenzieherin wurde zum beliebtesten Typ der schönen Frau aus dem Volk. Sie galt als schöner als die Perle, die sie aufzog.
Dadurch wurde deutlich, diese Arbeit nahm den Großteil der venezianischen Frauen in Anspruch.
Vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ist Venedig führend auf dem Weltmarkt in der Produktion von kleinen und kleinsten Glasperlen. Sie wurden in den Glasfabriken auf der Insel Murano produziert und in die ganze Welt exportiert. Für den Transport mussten sie aufgezogen werden. Das Aufziehen der Glasperlen war Heimarbeit von Frauen. Auf Venezianisch wurden diese Arbeiterinnen Impiraresse genannt, was sich von Impirare ableitet, das im venezianischen Dialekt Auffädeln bedeutet. Die Impiraressa ist also die Frau, die Perlen aufzieht. Sie wurde als eine typische Figur in Venedig angesehen.
Impiraressa è la donna che infila.
Maria Teresa Sega ist Historikerin aus Venedig und Präsidentin von Resistenze, einem zeitgeschichtlichen Verband, der es sich zur Aufgabe macht, die Geschichte der Frauen des 20. Jahrhunderts im Veneto zu erforschen und zu bewahren. Sie hat mit anderen Kolleginnen die Arbeit der Glasperlenzieherinnen erforscht und bereits in den 1980er Jahren mit ehemaligen Arbeiterinnen Interviews geführt.
L'infilatura avveniva prevalentemente a domicilio e
Das Auffädeln war hauptsächlich Heimarbeit und besonders in der schönen Jahreszeit arbeiteten die Frauen vor dem Haus. Ihre Wohnungen waren ohnehin eng, dunkel und ungesund und so arbeiteten die Nachbarinnen zusammen. Manchmal alle Frauen der Familie, die Mutter mit den Töchtern. Und so setzten sich die Frauen der Gasse in einem Kreis zusammen, man leistete sich Gesellschaft und erzählte sich Geschichten.
Das war dank der Struktur Venedigs, wo noch heute keine Autos fahren können, auch leicht möglich. Die Industrialisierung in Venedig verlief somit aufgrund der topografischen Gegebenheiten völlig anders als in anderen norditalienischen Städten. Hier wurden nicht die Straßen von dem neu aufkommenden Verkehr verstopft und die Gassen, venezianisch Cali, blieben Kommunikationsort.
Diese Heimarbeit ließ sich gut in die üblichen weiblichen Tätigkeiten integrieren und an den Arbeitsrhythmus einer Familienfrau anpassen. Hausarbeiten konnten dennoch erledigt und das Perlenaufziehen jederzeit unterbrochen werden. Es konnten die kleinen Mädchen wie die Großmütter dabei helfen und die Frauen konnten nachts arbeiten. Natürlich beanspruchte die Arbeit sehr stark die Augen und die Perlenzieherinnen benötigten zwar keine Ausbildung, mussten aber große Geschicklichkeit entwickeln, um schnell zu arbeiten, damit sie wenigstens ein kleines bisschen verdienen konnten.
Le operaie, cioè le donne che erano pagate pochissimo, cioè era un lavoro veramente che per avere l'equivalente di un chilo di pane si lavorava giorno e notte.
Die Arbeiterinnen wurden wirklich miserabel bezahlt. Also um das zu verdeutlichen: Um ein Kilo Brot zu bekommen, mussten sie einen Tag und eine Nacht arbeiten. Und so kam es, dass 1904 Arbeiterinnen verschiedener Branchen in den Streik traten, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Sie forderten eine Erhöhung ihres geringen Lohnes und sie wollten die Arbeitszeit auf 8 Stunden reduzieren. Auch die Arbeitsumstände sollten verbessert werden, zum Beispiel die Hygiene in den Fabriken. Der Streik der Baumwollarbeiterinnen dauerte Wochen über Wochen. Ausgelöst wurde dieser Streik, weil eine 13-jährige Arbeiterin von dem Capo geohrfeigt wurde. Das heißt, auch gegen diese Zustände wurde protestiert, gegen Belästigung und Schläge.
Quindi c'erano anche questi motivi, diciamo, le molestie e i maltrattamenti, ecco.
Die Arbeitsverhältnisse der Glasperlenzieherinnen waren nochmal anders als die der Fabrikarbeiterinnen.
Schon seit dem 13. Jahrhundert wurden in Venedig Glasperlen aus Glasröhren hergestellt, aus Angst vor Feuergefahr, schließlich auf der benachbarten Insel Murano. Doch die Weiterverarbeitung des Rohres zu Perlen fand auch in Venedig selbst statt. Der Weg vom Glasrohr zur Glasperle bestand aus 9 Arbeitsgängen, von denen der erste, nämlich die Rohre, nach Größe auszusortieren und der letzte, die Glasperlen aufzuziehen, von Frauen ausgeführt wurde.
Zum Auffädeln tauchten die Frauen 40, 60, manchmal bis zu 80 Nadeln, wie zu einem Fächer aneinandergereiht, in eine Holzwanne voller Perlen ein. Die Nadeln waren ca. 19 cm lang und daran hingen bis zu 2,20 m lange Fäden. Sie ließen die Perlen bis zum Ende der Fäden laufen und fingen wieder von vorne an.
Ein vollständig aufgefädelter Satz bestand aus 240 Fäden. Je nachdem, ob mit 40 oder 60 Nadeln gearbeitet wurde, benötigte man also 6 bis 4 Durchläufe, um einen vollständigen Satz fertig zu fädeln. Obwohl die Arbeit selbst nicht viel Kunstfertigkeit erforderte, brauchte man doch viel Geduld, Geschicklichkeit und eben gute Augen. Die Erfahrung brachte dann einige Tricks mit sich. Zum Beispiel zogen sich die Frauen die Nadeln durch die Haare, um sie geschmeidiger und rutschiger zu machen. Sie konnten schnell Knoten machen, indem sie die Nadeln um sich selbst drehten, oder sie hielten die Anfänge der Fäden kurz über das Feuer, um sie härter für das Einfädeln zu machen.
Die Perlen mussten sich die Heimarbeiterinnen von den Zwischenhändlerinnen abholen, auf Venezianisch die sogenannten Mistre, also in etwa Meisterinnen. Es gab Mistre, für die sehr viele Glasperlenzieherinnen arbeiteten, und solche mit nur 3 bis 4 Arbeiterinnen. Sobald die Perlenkisten aus Murano bei dieser Mittelsperson in Castello angeliefert worden waren, kamen die Glasperlenzieherinnen zum Abholen.
Die Glasperlenzieherinnen konnten sich in diesem Moment von der Qualität der Ware überzeugen, denn nicht alle Perlen waren gleich gut und ausgeteilt wurde nach Gewicht. Es gab Perlen mit zu kleinen Löchern, durch die die Nadeln nicht durchpassten, weil sie zu eng oder zu krumm waren. Es gab solche ganz ohne Loch oder Perlen mit seltsamer Form. War die Arbeit erledigt, so brachte die Glasperlenzieherin die fertigen aufgefädelten Perlenstränge zurück zu Mistra. Und zwar mit dem Perlenausschuss, dem Schmutz und dem Sand, der sich zwischen den angelieferten Perlen befunden hatte. Denn es wurde ja nach Gewicht entlohnt.
Das war dann auch der häufigste Streitpunkt zwischen Meisterin und Glasperlenzieherin. Nicht selten verloren die Glasperlenzieherinnen die kleinen Perlen beim Transport oder während der Arbeit. Arbeiteten sie zu Hause, hatten sie oft ein Tuch unter ihrem Arbeitsstuhl, um anschließend die heruntergefallenen Perlen aufsammeln zu können. Saßen sie draußen, wie meistens, versuchten sie zumindest die Kinder fernzuhalten, denn riss der Sack mit den Perlen oder fiel die Holzwanne um, bedeutete dies Sammelarbeit für die gesamte Kahle.
Zum anderen aber kam es auch vor, dass eine Glasperlenzieherin, um ihr miserables Gehalt aufzubessern, eine Handvoll Perlen für sich behielt und dies dann mit etwas Sand wieder aufzuwiegen versuchte. Der Arbeitsalltag der Mistre war kein anderer als der der Glasperlenzieherin. Sie arbeitete genauso wie die Frauen, die von ihr das Rohmaterial geliefert bekamen, und oft war es ihr Job, die von den Glasperlenzieherinnen zurückgebrachten restlichen Perlen aufzuziehen, um wirklich nichts zu verschwenden.
Dennoch wurden sie von den Glasperlenzieherinnen als der Grund allen Übels angesehen, und ihrer konnte man im Gegensatz zu den Fabrikbesitzern habhaft werden. Es kommt somit zwangsläufig zum Konflikt. Im Jahr 1904, im gleichen, in dem die Baumwollarbeiterinnen in den Streik traten, taten dies auch die Glasperlenzieherinnen. Über ihre Arbeit und auch ihre Wut dichteten sie in venezianischem Dialekt ein Lied. Es beginnt recht zart mit der Schilderung ihres schweren Daseins und wird, als die Sprache auf die verhassten Mistre kommt, etwas schärfer im Ton. Mit diesem Lied also zogen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Perlenzieherinnen durch die Gassen Venedigs.
Wir sind alle Perlenzieherinnen. Wir sind voller Leben. Haben Feuer in unseren Venen. Dort fließt venezianisches Blut. Es gibt nichts, was uns aufhalten kann, wenn wir zu Furien werden. Wir sind Frauen, die fädeln. Und wer fädelt, hat immer recht. Wir arbeiten den ganzen Tag wie lebende Maschinen. Wir behaupten uns mit List bei dieser Mühsal. Trotz tausend Demütigungen. Wir sind Mädchen, die die besten Jahre ihres Lebens verschwenden. Für ein kleines bisschen Geld, das zum Essen nicht ausreicht. Nur wir wissen, wie viele Tränen wir vergießen. Jede Perle, die wir fädeln, ist eine Perle unseres Schweißes. Es sind diese gierigen Mistren. Alles wollen sie bekommen. Mit der Holzwanne werden wir gegen sie vorgehen. Avanti, Genossinnen, immer vorwärts. Es heißt nicht, dass wir siegen werden, aber wir nutzen unsere Perlen, die wir fädeln gegen die, die uns Unrecht geben.
Ausführlich berichteten die Zeitungen über die Arbeitsniederlegung der Perlenzieherinnen. Unter den Streikenden waren beeindruckende Persönlichkeiten, so die bereits 80-jährige Angela Ciribiri. selbst Glasperlenzieherin, wohnte und arbeitete auch sie im Stadtteil Castello. Hier, in ihrer Nachbarschaft Palude Sant'Antonio, war sie überall bekannt und beliebt. Für sie wurden diese Streiktage Tage des Sieges und des Triumphes, wie sie selbst es beschrieb. Sie feuerte ihre Kolleginnen an und bedrohte die Zagenden. Sie war immer unterwegs und es wurde über ihre Aktivitäten sogar in der bürgerlichen Presse berichtet.
Was also war geschehen? Die Lebensumstände waren derart prekär geworden und die Abneigung gegenüber der verhassten Zwischeninstanz eskalierte. Zudem war der Funke zur Arbeitsniederlegung nicht nur durch die Baumwollarbeiterinnen übergesprungen, sondern auch die Tabak- und Streichholzarbeiterinnen Venedigs, deren Fabriken am östlichen Stadtrand zur Terraferma hin angesiedelt waren, machten sich bereit für einen Arbeitskampf. Die Arbeiterinnenbewegung in Venedig war verhältnismäßig stark, der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Fabrikarbeiterinnen war hoch und die Streikbereitschaft groß.
Die männlich dominierte Gewerkschaft forderte die Heimarbeiterinnen von Castello im Juni 1904 auf, eine Gewerkschaft der Glasperlenzieherinnen zu gründen, auf Italienisch eine Lega.
Der Gemeindepfarrer versuchte, die Bewegung zu spalten, indem er gegen die sozialistische eine katholische Lega gründete. Er forderte alle Arbeiterinnen auf, dieser beizutreten, weil er ihnen dann schon helfen würde. Doch es war die sozialistische Lega der Arbeiterinnen, die Zuwachs erfuhr. Die Zeitungen sprachen von bis zu 2000 eingeschriebenen Perlenzieherinnen. Am 29. Juni 1904 wurde eine erste Versammlung abgehalten, über die es in der Zeitung maliziös hieß:
Der lärmende Schwarm dieser Glasperlenzieherinnen nahm den gesamten großen Saal ein.
Es waren an die 500 Frauen, die angeblich Lärm für 1000 gemacht hätten, so das konservative Blatt Il Gazzettino. Immer wieder wurde ausschließlich berichtet über
ohrenbetäubendes Schreien, überlautes Geschwätz der Frauen, nichts zu bändigen. Ein großer Bienenschwarm an Frauen. Wie allgemein bekannt, schwatzen Frauen selbst dann, wenn sie schweigen.
Wie auch immer, die Glasperlenzieherinnen setzten eine Gedenkschrift mit verschiedenen Forderungen an die Fabrikbesitzer auf und stellten diese bei der Versammlung am 1. August 1904 den anderen Heimarbeiterinnen vor. Die Eingabe wurde angenommen. Die Ansicht des Gewerkschaftssekretärs, dass es das Hauptanliegen sein müsse, durch Propagandatätigkeit andere zum Eintritt in die Lega zu bewegen, wurde nicht geteilt. Alle Zeichen standen vielmehr auf Streik.
Am 10. August 1904 war der große Arbeitskampftag der Perlenzieherinnen gekommen. Die Fabrikanten hatten es nicht für nötig befunden, auf die Denkschrift zu reagieren oder sie zu beantworten. So trafen sich die Arbeiterinnen geschmückt mit roten Schärpen, mit Kokarden und Transparenten, auf denen geschrieben war:
Es lebe der Sozialismus, nieder mit den Mistre!
Die bürgerliche Tageszeitung La Gazzetta:
Wir stehen kurz vor einem dieser Frauenstreiks, der die Polizei enorme Schwierigkeiten bereiten wird, weil er ärgerlichen und unschicklichen Lärm nach sich ziehen wird. Man stelle sich nur eine größere Anzahl Frauen jedweden Alters vor, Alte und Mädchen, die fordern, was sie wollen, die schreien und fluchen, ohne auf jemanden zu hören. 800 Weiber auf der Straße, die verrückt danach sind, zu streiken.
Die Streikbewegung breitete sich von Castello her weiter nach Cannaregio hin aus. und mit Booten setzten die Frauen nach Murano über, um hier weiter zu agitieren.
Runter mit der Holzwanne, weg mit den Nadeln!
In Castello ging die Jagd auf Streikbrecherinnen und diejenigen Mistere weiter, die nach wie vor Arbeit vergaben. Ihre Häuser und Lagerräume wurden gestürmt und viele daran Beteiligte später des Hausfriedensbruch angeklagt. Doch mehr als die Gewalt regierte die Persiflage, das Straßentheater. Der Streik dauerte bis in den September hinein und endete schließlich erfolgreich mit einer Lohnerhöhung von 30%.
Die traditionelle Arbeitsorganisation mit den Mistre als Zwischeninstanzen blieb erhalten.
Der Streik hatte die bürgerlichen und auch die sozialistischen männlichen Gemüter beunruhigt und deren schlimmsten Albträume wahr werden lassen. Unkontrollierte Massen an Frauen besetzten die Stadt und die Gassen, ohne sich an bekannte Spielregeln und Verhaltensweisen zu halten.
Tatsächlich hatten die Glasperlenzieherinnen deutlich gemacht: Wir werden uns keiner Autorität beugen. Sie organisierten sich selbst und zeigten mit ihren Protestformen, dass sie in der Lage waren, ihre eigenen Beziehungen und Kontakte untereinander zu nutzen. Einen großen Bruch zwischen ihrem Alltagsleben, den familiären Zusammenhängen und ihrem politischen Engagement gab es nicht. Sie gingen genauso mit ihren Töchtern, Kindern und Schwiegermüttern auf Demonstrationen, wie sie ansonsten mit ihnen arbeiteten und lebten.
Während der politischen Versammlungen stillten sie ihre Kinder, was ein absoluter Skandal in den Augen der bürgerlichen Beobachter war. Sie trugen rote Scherben und Kokarden, ihre Gesten waren ausladend und provozierend, sie schwenkten lauthals rote Fahnen und forderten die Polizei heraus, die im Übrigen ihr Bestes tat, dennoch landeten einige Polizisten in den Kanälen.
Historikerin Maria Teresa Sega bringt denn auch den Handlungsradius der venezianischen Arbeiterinnen auf den Punkt.
Donne del popolo veneziano hanno per tradizione una grande autonomia.
Die Frauen Venedigs genießen aufgrund ihrer Geschichte eine große Selbstständigkeit, eine große Autonomie, auch weil traditionsgemäß die Männer oft fern von zu Hause waren. Sie arbeiteten als Fischer oder waren auf der See. Und so wussten sie, wie sie sich zu organisieren hatten. Aber ihr Protest ist ein sehr spontaner. Sie verweigerten eine gezielte Organisierung von außen. Sie organisierten sich selbst.
Si auto-organizzano, come spesso fanno le donne.
Venezianischer Glasnippes ist also weitaus mehr als nur schön, teuer und Touristennepp. Dahinter steckt ein Stück großartiger Arbeiterinnengeschichte. Sprecherinnen waren Hilal Babus, Balkin Glasner und Vivienne Wendler. Das Das Interview mit Maria Theresa Seeger führte die Filmemacherin Annette von Zitzewitz für ihren Film Venezia una donna.